Sie hören Rechtsanwälte und Lebenskünstler. Der Compliance-Podcast von Schulte Rechtsanwälte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsanwälte und Lebenskünstler, dem Compliance-Podcast. Mein Name ist Thorsten Walter, ich bin Arbeitsrechtler und Datenschützer. Mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege. Man wird merken, er ist Kartellrechtler. Hallo Kim.
Hi. Ja, mein Name ist Kim-Manuel Künstner. Ich bin Kartellrechtler, auch Partner hier bei Schulte Rechtsanwälte. Und habe einmal die Woche das Vergnügen, hier mit Thorsten zu sitzen und zusammen als Rechtsanwalt und Lebenskünstler, und jetzt darf jeder überlegen, wer was ist, diesen Podcast zu betreiben. Hallo Thorsten.
Wir wollen uns ja heute der NIS-2-Richtlinie widmen. Ist ja ein weiterer Teil in unserer kleinen IT-Sicherheit und Cybersecurity-Reihe. Wir hatten ja in der vorletzten Folge, hatten wir uns mit dem EuGH-Urteil vom 14.12.2023 auseinandergesetzt. Da hatte sich der EuGH ja schon jetzt im Kontext personenbezogener Daten mit den Themen Cybersecurity und IT-Sicherheit auseinandergesetzt. Letzte Episode hatten wir Herrn Fischer von FTI zu Gast. Da haben wir die Angriffsszenarien mal diskutiert. Was muss man tun, was sollte man nicht tun? Und heute wollen wir uns mal ein bisschen den normativen Rahmenbedingungen widmen. Es wird heute mal so der erste Auftakt mal ein bisschen einordnen. Was ist NIS2, was gibt es sonst noch? Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal genauer die gesetzlichen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf diese Risikomanagementmaßnahmen, Berichtspflichten, Meldepflichten und so weiter an.
Ja, genau. Wie du gesagt hast, letzte Woche, wir verlinken gerne auch nochmal in den Shownotes, haben wir uns das eher von der praktischen, von der IT-Seite angeschaut. Und jetzt als Juristen, die wir nun mal sind, gucken wir uns den normativen Rahmen an, den es ja gibt. Und der Gesetzgeber, vor allem auf EU-Ebene, ist da ja sehr aktiv. Das heißt, Unternehmen müssen, ich hätte fast gesagt können, aber müssen sich natürlich auch an dem dann orientieren, was der Gesetzgeber normativ vorgibt. Das heißt, all diese Maßnahmen, die Herr Fischer letzte Woche auch beschrieben hat, die müssen irgendwo normativ andocken, wenn man dann eben das, was man getan hat, auch positiv honoriert haben möchte vom Gesetzgeber und den Durchsetzungsbehörden. Das schauen wir uns mal zumindest heute und auch in der nächsten Episode an, was wir da eigentlich haben. Und und das große Stichwort dort ist NIS2.
Das ist ja nur eines von mehreren. Deswegen lass uns doch vielleicht mal einsteigen mit der Frage, also was ist NIS2 und was gibt es denn sonst noch so? Diese ganze Regulatorik, die da gerade auf uns hereinprasselt, ist ja doch relativ verwirrend, wenn man sich diese ganzen Gesetzesthemen anschaut, die ja teilweise auch überschneidende Anwendungsbereiche haben.
Ja, um da gleich mal so ein gewisses Foreshadowing zu machen, ich glaube, viele Unternehmen sind oder werden jetzt auch noch überrascht sein, dass sie hier konkrete Vorgaben zur Cybersicherheit im Unternehmen haben. Und der Grund dafür ist NIS2. Ja, was ist NIS2? Fangen wir mal mit dem Namen an, der vielleicht erstmal ein bisschen kurios klingt. NIS, Netzwerk- und Informationssicherheit. Und 2 zeigt schon mal, es gibt auch NIS1 oder NIST, wie es auch abgekürzt wird. Das ist bei vielen Unternehmen aber noch unterm Radar geflogen. Da kommen wir gleich drauf, warum das der Fall ist. Und NIS2 ist eine EU-Richtlinie. Ja, also kommt mal wieder aus Brüssel. Und Richtlinie heißt ja, anders als die Verordnung, muss umgesetzt werden, nationales Recht. Auch hier schon mal. Umsetzungsfrist ist bis Oktober 2024. Ja.
Also, das ist bald.
Das ist bald. Auch hier Umsetzungsgesetz in Deutschland. Es gibt einen Referentenentwurf aus dem Dezember. Deutschland wird es wohl eher nicht schaffen, was aber eher an den Vorgaben für die Behörden liegt. Da kommen wir auch noch drauf. Muss umgesetzt werden durch nationales Gesetz als Richtlinie. Und das Ziel ist ganz klar die Erhöhung der Netzwerk- und Informationssicherheit in den Sektoren, die als relevant erkannt wurden. Und das sind eben deutlich mehr als noch unter NIS1. Wobei man eben auch sehen muss, dass NIS1 sich sehr stark oder den Mitgliedstaaten sehr viel Spielraum gelassen hat, was sie als relevant beim Thema Cybersicherheit betrachten. Während jetzt bei NIS2 die Vorgaben deutlich enger sind und die Mitgliedstaaten deutlich mehr werden umsetzen müssen. Und das gilt dann eben auch für Deutschland. Und deswegen werden auch deutlich mehr Unternehmen eben erfasst. Und darum soll es heute vor allem gehen. Vielleicht bevor wir auf die Details eingehen, NIS 2, wer ist erfasst, wer fällt drunter, wer muss diese Vorgaben eben jetzt beachten und zeitnah umsetzen. Das ist ja jetzt nicht, beileibe nicht das Erste, NIS 1 haben wir ja schon gehört, und auch nicht die letzte gesetzgeberische Vorgabe, vor allem die von der EU kommt, hinsichtlich Cybersicherheit. Wir haben, und das ist in Deutschland ja auch umgesetzt und das beruht ja auch auf NIST oder NIS 1, wir haben einerseits KRITIS, also die kritischen Infrastrukturen, die heute schon drunter fallen. Das ist auch umgesetzt, teilweise im BSIG und dann in den entsprechenden KRITIS-Verordnungen dazu. Da steht eben drin, wer darunter fällt, wer erfasst es, welche Unternehmen und diese Cyber-Sicherheitsvorgaben schon erfüllen müssen. Vorweg, die Unternehmen in Deutschland, die bisher unter KRITIS fallen, fallen auch unter NIS 2 automatisch. Das ist ein Automatismus im Gesetz angelegt. Dann haben wir DORA für den Finanzsektor, das ist Digital Operational Resilience Act. Klingt allgemeiner vom Titel her, aber ist ganz klar nur auf den Finanzsektor angelegt. Finanzmärkte soll eben zur Cyberresilienz der Finanzmärkte in der EU beitragen. Da ist die BaFin zuständig, da gibt es dann eben Spezialgesetzgebung. Das wird jetzt nicht unser Thema heute sein, aber damit man gehört hat, Finanzsektor hat seine eigene spezielle Regulierung. Und dann, was wir parallel im Moment haben, ist der Cyber Resilience Act. Der ist in der ersten Lesung derzeit im EU-Parlament. Der wird vor allem die Cybersicherheit und Resilienz von Produkten oder Hersteller, die eben Produkte mit digitalen Elementen zur Verfügung stellen, betreffen. Es wird gewisse Überschneidungen geben mit NIS 2, aber ist im Verhältnis zu NIS 2 nochmal spezieller und wie gesagt eben derzeit noch im Gesetzgebungsprozess, während NIS 2 ist schon da, muss umgesetzt werden bis Oktober und deswegen konzentrieren wir uns auf NIS 2.
Da kommt ja eine Menge auf uns zu.
Da kommt eine Menge auf uns zu.
Wie erklärst du dir denn diese, ich formuliere es mal böse, diese Regulierungswut von Seiten der EU?
Ja, die Regulierungswut hängt natürlich mit dem zusammen, was wir zum Beispiel auch in der letzten Episode besprochen haben. Das ist die Gefährdungslage. Und es gibt im Moment ja sehr viel Kritik, teilweise berechtigt, teilweise konstruktiv, teilweise extrem polemisch, was Compliance-Gesetzgebung angeht. Zu viel, zu streng, zu undurchdacht. Aber ich glaube, hier bei der Cybersicherheit geht es ja wirklich, es geht ja um öffentliche Sicherheit, es geht um Resilienz der Lieferketten, es geht letztendlich um Katastrophenschutz, es geht darum. Und ich glaube, Corona war da eben auch nochmal ein Reality-Check, wie schnell solche Lieferketten zusammenbrechen können, wie schnell die Versorgung einbrechen kann. Und es kann ja mal Toilettenpapier in allen Ehren, ja, aber es kann ja auch mal noch deutlich lebenswichtiger sein, was dann so wegbricht in der Versorgung. Und davor soll eben geschützt werden, weil wir sehen ja, und das ist ja völlig unbestritten, jedes Unternehmen wird im Moment angegriffen. Und Cybersicherheit ist da eben ein wesentlicher Aspekt. Und der Gesetzgeber denkt sich eben, wir können das im Grunde nicht den Unternehmen überlassen, die wichtig sind, die eben in kritischen Sektoren unterwegs sind, und wir kommen gleich darauf, was die kritischen Sektoren sind, selbst überlassen, dass sie entscheiden, wie cyberresilient sie sind, weil in dem Moment, in dem dann zum Beispiel, sei es Energie oder Lebensmittel oder ja und so weiter und so fort, wenn es wegbricht, dann hat man eben ein Problem mit der nationalen Sicherheit, Katastrophenschutz und so weiter. Also das ist ja wirklich öffentliche Daseinsfürsorge, wenn man so möchte. Und deswegen ist man da im Moment relativ streng, weil man die Gefahren eben auch erkannt hat.
Und es ist auch nicht so, dass hier nur den Unternehmen wieder neue Regeln auferlegt werden sollen, sondern es werden gerade in der NIS-2-Richtlinie auch eine ganze Reihe von Unterstützungsmaßnahmen, die von Seiten der Mitgliedstaaten, der Behörden, der Länder beiseite gestellt werden sollen, werden da adressiert und auch ganz konkret geregelt. Auch dafür gibt es dann Umsetzungsfristen.
Genau.
Das wird, also ich glaube, da hängt das Gesetzgebungsverfahren momentan, weil die Behörden da wahrscheinlich nicht so schnell sein werden. Aber es ist nicht nur dieser Regulierungsfokus bei den Unternehmen, sondern generell ist schon auch der Fokus oder die Idee, die Unternehmen bei diesen Risiken und Herausforderungen, die da vor der Tür stehen, zu unterstützen und ihnen da auch Hilfestellung zu geben.
Genau, ganz richtig. Also du hast jetzt ja schon angesprochen, auch die Umsetzung im Moment hängt ein bisschen in Deutschland mit dem Referentenentwurf, wobei die Problematik, glaube ich, eher ist, das muss ja auch von den Ländern wegen der Behörden und so weiter umgesetzt werden. Also sind ja auch sehr hohe Anforderungen in NIS2 an die Behörden, an die Cyberresilienz, auch der staatlichen Einrichtungen, die eben wesentlich sind. Und im Moment ist zumindest mein Eindruck, hängt es eher daran, dass die Länder sich nicht so richtig darauf einigen können oder auch unterschiedliche Voraussetzungen gegeben sind bei den Ländern, das umzusetzen. Und da hängt, glaube ich, eher gerade der Referentenentwurf. Wir konzentrieren uns jetzt heute hier auf den Anwendungsbereich oder auch heute und auch in der nächsten Episode, was die Pflichten angeht, auf die Unternehmen. Ja, das ist unser Schwerpunkt, Unternehmenscompliance. Aber die Behörden, der Staat, nationale Cybersicherheitsstrategie und so weiter, all das ist in NIS2 geregelt auch. Da hängt im Moment der Referentenentwurf.
Ja, aber ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst. Also NIS2 verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einführung einer Cybersicherheitsstrategie. Also die Richtlinie hat mehrere Adressaten und das sind eben nicht nur die Unternehmen und Behörden, genau, sondern sind die Mitgliedstaaten selbst. Natürlich auch die Unternehmen, das wird ja, wie du schon sagtest, der Schwerpunkt dieser und der nächsten Episode sein, aber auch die Nationalstaaten selbst, die Behörden. Es gibt also eine ganze Reihe von Adressaten in der Richtlinie, die hier unter diesem ganz großen Bogen Cybersecurity zu bestimmten Maßnahmen verpflichtet werden sollen, um hier den Stand allgemein zu verbessern.
Genau, du hast schon angesprochen, also was regelt NIS2 insgesamt und das ist in den Richtlinien oder überhaupt in den EU, ich nenne es mal Gesetzgebungsakten, finde ich ganz nett, da steht vorne immer drin, was eigentlich Regelungsgegenstand ist, relativ knapp, also so stichwortartig, also buzzwordartig, was immer schon mal eine gute Orientierung gibt, was will das Gesetz überhaupt. Sehr richtig, wie du sagst, diese nationale Cybersicherheitsstrategie steht da eben sogar noch vor den Verpflichtungen gegenüber den Unternehmen. Ja, vielleicht bevor wir einsteigen mit dem Anwendungsbereich von NIS2, also welche Unternehmen, welche Sektoren sind eigentlich betroffen? Du hattest es auch angesprochen, in der vorletzten Episode haben wir über EuGH, Cybersecurity, im Kontext der DSGVO, personenbezogene Daten, gesprochen. Das haben wir ja schon, haben wir auch immer darauf hingewiesen, Cybersicherheit. Wir haben auch da schon Regulierung aus der DSGVO. Vielleicht kannst du in ein paar knappen Sätzen zusammenfassen, wie ist denn das Verhältnis jetzt dann von der NIS2-Richtlinie zur DSGVO?
Also grundsätzlich stehen die Pflichten, die ich nach NIS2 beziehungsweise dann der Umsetzung im BSIG habe, neben der DSGVO. Das sind zwei selbstständige Regelungsgegenstände. Die DSGVO hat ja den Schutz personenbezogener Daten im Fokus, während NIS2 ein bisschen breiter ist. Da geht es ja letztendlich insgesamt um Netzwerk- und Systemsicherheit. Das ist natürlich in weiten Teilen sicherlich deckungsgleich, aber nicht zwangsläufig. Also der Fokus liegt bei der DSGVO schon ganz klar auf den personenbezogenen Daten und die daran anknüpfenden Prozesse und Maßnahmen, die Unternehmen zu treffen haben. Da hatten wir in der vorletzten Folge drüber gesprochen. Die Artikel 24 und 32 DSGVO sind da die maßgeblich einschlägigen Vorschriften, die eben das Thema IT-Sicherheit, Cybersecurity im Zusammenhang der DSGVO regeln. Insgesamt muss man sagen, ich habe schon gesagt, es gibt sicherlich Abhängigkeiten und Überschneidungen. Ich glaube, irgendwelche Rückschlüsse, dass ich sagen kann, wenn ich DSGVO-compliant bin, dass ich dann automatisch auch NIS2-compliant bin, wahrscheinlich eher nicht, weil, wie gesagt, der Rahmen, den NIS2 setzt, ist da deutlich, deutlich weiter oder der Fokus, den die Regelung im Auge hat. Umgekehrt wahrscheinlich schon. Also wenn ich NIS2-kompatibel oder compliant bin, dann würde ich mich so weit aus dem Fenster hängen und sagen, dann bin ich wahrscheinlich auch DSGVO-konform.
Wahrscheinlich, genau. Man muss wahrscheinlich dann beachten, eben, weil es ist ja immer, wir sind ja hier Compliance-Podcast, was wir immer sagen, es ist immer risikobasiert. Ne? Das heißt, wenn eben aufgrund der personenbezogenen Daten, vor allem Artikel 9 Daten, nochmal ein erhöhtes Schutzniveau für bestimmte Speicherorte beispielsweise oder in der Governance, dass man eben darauf achtet, dass diese Art von Daten nicht frei im Netzwerk rumfliegen, sondern wirklich dann auch in einem gesicherten Umfeld mit wenig Zugriffen und wenig Zugängen dann auch, persönlichen Zugängen abgelegt werden. Aber in der Tat, ich glaube, so rum ergibt es Sinn. Ne? Also, aber gleichzeitig auch, was wir auch immer sagen, wenn ich schon eine gute DSGVO, auch Cybersicherheits-, Compliance- und Governance habe, dann ist, was mit NIS 2 passiert, kann ich darauf aufbauen. Ja?
Sicher,
auch hier wieder, das Rad wird nicht neu erfunden. Es wird zwar weiter geschwungen, aber es wird nicht neu erfunden.
Ja? Ja. Und diese ganzen Beurteilungsprozesse, die wir jetzt im Zusammenhang mit der DSGVO auch schon ein paar Mal diskutiert haben, Gefährdungslage, Risikobeurteilung und die darauf basierenden Maßnahmen, die sind natürlich, diese Prozesse sind immer die gleichen. Ja? Also eine Gefährdungsbeurteilung, Risikobeurteilung, die ich unter dem Fokus DSGVO mache, die wird es nicht wesentlich abweichen, wenn ich so eine Gefährdungsbeurteilung für das Thema IT und Systemsicherheit durchführe.
Ja, vielleicht bevor wir in den persönlichen Anwendungsbereich jetzt auch wirklich einsteigen, warum sollte man ein kleines Vorstellung auf die Pflichten, nur ein kleines, weil das wird ja dann in der nächsten Episode unser Hauptthema sein. Warum ist es denn wichtig für Unternehmen und vielleicht auch für die Geschäftsführer und Vorstände, sich damit auseinanderzusetzen?
Also auch das ist ja kein neues Thema. Das war ja unter anderem Gegenstand der EuGH-Rechtsprechung. Ja. Mit all diesen Themen hängen natürlich für die Unternehmen und jetzt ganz konkret in Bezug auf NIS 2 auch Haftungsthemen für die Geschäftsleitung zusammen. Also da habe ich schon ein gewisses Eigeninteresse, da meine Haftungsrisiken weitgehend zu minimieren. Der zweite wesentliche Fokus, glaube ich, ist, und das ist ja auch Ziel von NIS 2, letztendlich eine Cybersicherheitsstrategie zu haben, die es mir eben ermöglicht, mein Geschäft auch weiterzuführen, selbst in einer insgesamt erhöhten Gefährdungslage.
Genau, deswegen ureigenes Interesse, auch gerade Leitungsorgane, diese Pflichten eben einzuhalten und zu kontrollieren.
Also das merkt man, wie gesagt, wir kommen dann in der nächsten Folge noch ein bisschen detaillierter drauf, also auch auf diese ganzen Themen Meldepflichten, Berichtspflichten und so weiter. Ja. Da geht es also nicht nur um ureigene oder den Fokus, der liegt nicht unbedingt nur auf den Unternehmen selbst, sondern es geht wirklich um die Information der zuständigen Behörden über eine Gefährdungslage. Geht also durchaus deutlich weiter, als wirklich nur einen individuellen Vorfall zu melden.
Genau, Lieferkettensicherheit, Resilienz und so weiter, ja, nationale Sicherheit, das ist eben der Fokus und es geht quasi nicht darum, Unternehmen zu gängeln, sondern dass sie ihre Verantwortung in der Lieferkette entsprechend der Vorgaben auch ernst und auch wahrnehmen.
Ja. Ja, aber dann lass uns doch mal schauen, jetzt haben wir über den Rahmen relativ viel gesprochen, wer ist denn von NIS 2 letztendlich überhaupt betroffen, wen adressiert die Richtlinie denn?
Ja, sehr gerne. Also vielleicht nochmal kurz zur alten Richtlinie, die aus 2016 war, NIST oder NIS 1. Da war es eben so, dass der EU-Gesetzgeber, was er häufig auch gerne in Richtlinien macht, den Mitgliedstaaten gesagt hat, ihr seid relativ frei darin. Ja? Also das ist der Rahmen, aber ihr seid relativ frei darin zu bestimmen, wer im Sinne dieser Kritikalität als wesentliches Unternehmen gilt. Und wer als wesentlich eben da bestimmt wurde, der unterfiel bereits nach NIST oder NIS 1 diesen Cybersicherheitsvorgaben. Das ist in Deutschland, hat man sich da beschränkt auf die wirklich kritische Infrastruktur, also Kritis. Das hat man dann in Paragraph 2 Absatz 10 geregelt, dass man über Verordnung bestimmt, wer als kritisches Unternehmen in verschiedenen Sektoren gilt. Und einfach um mal ein Beispiel, weil mir das natürlich auch sehr nahe liegt, was ein Industrieschwerpunkt für mich ist im Lebensmittelbereich. Lebensmittelunternehmen unterfielen Kritis oder unterfallen bereits jetzt Kritis, wenn sie eine bestimmte jährliche Produktionsmenge erreichen. Und der Orientierungspunkt ist, dass du quasi, wenn du in deiner Jahresproduktion eine 500.000 Menschen versorgst, dann bist du schon kritische Infrastruktur. Das musst du eben dann schauen, wie deine Jahresproduktion ist. Und das orientiert sich daran, ich habe dem entnommen, dass ein Mensch in Deutschland anscheinend, um ein Jahr ernährt zu werden, braucht man über 800 Kilogramm Lebensmittel. Das heißt, das ist dann die Formel 500.000 mal 0,8, ja, und dann kommt irgendwas mit über 400.000.
Okay, also das wusste ich gar nicht. Das ist also kein aus der Luft gegriffener Wert, sondern da liegt eine tatsächliche Berechnung zugrunde.
Ja, man hat sich überlegt, was ist der Schwellenwert? Der Schwellenwert ist die Versorgung von 500.000 Menschen Und dann hat man sich überlegt, okay, wie viel Kilogramm Lebensmittel nehmen die zu sich und auch wie viel Liter Getränke. Also es ist nochmal ein Unterschied. Und daraus hat man eine Formel gemacht. Und wer diesen Jahresschwellenwert eben übersteigt, der gilt, unterfällt Kritis und unterfällt bereits heute eben strengeren Cybersicherheitsanforderungen. Bei den Unternehmen, es ist natürlich nicht nur Lebensmittel, ne? Es sind unterschiedliche Sektoren, auf die kommen wir ja auch gleich. Und wie schon gesagt, wenn ich als Unternehmen schon Kritis bisher unterfiel, dann bin ich weit, unterfalle ich auch NIS 2. Und zwar, weil es die Unterscheidung auch nochmal gibt, bin ich dann eine wesentliche Einrichtung. Es wird immer von Einrichtung gesprochen, weil Behörden und Unternehmen erfasst werden sollen. Aber unabhängig von der Rechtsform, alle Unternehmen sind erfasst. Ja? Denn die Richtlinie unterscheidet zwischen wesentlich und wichtig. Wobei es für die Frage der Anwendung der Pflichten keine Rolle spielt, ob ich wesentlich oder wichtig bin, sondern später dann nur für die Frage Bußgeldhöhe und so weiter. Ja, das nur mal vorausgeschickt.
Also würde ich nochmal unterstreichen wollen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viel darüber diskutiert wird, bin ich jetzt wesentliche Einrichtung, bin ich eine wichtige Einrichtung. Da gibt es jetzt in der deutschen Umsetzung auch noch andere Begrifflichkeiten. Da wird dann von besonders wichtig statt wesentlich gesprochen. Ja. Also dieser Streit spielt jetzt im Hinblick auf die Frage, was muss ich denn tun, um NIS-2-compliant zu sein als Unternehmen, überhaupt keine Rolle. Die Pflichten im Hinblick auf die Risikomanagementmaßnahmen, Meldepflichten und so weiter und so fort, sind die identisch. Unabhängig davon, ob ich wesentlich oder besonders wichtige Einrichtung bin oder in Anführungszeichen nur wichtige Einrichtung.
Genau, nein, gut, dass du es nochmal unterstreichst. Wie gesagt, sobald man eine wichtige Einrichtung ist, treffen einen die Anforderungen, die Pflichten. Und deswegen am besten steigen wir auch so rum ein. Ja? Also wir fangen quasi mit der niedrigsten Eintrittsschwelle an, fangen wir an. Wer unterfällt NIS 2, wer ist eine zumindest wichtige Einrichtung, sodass die Pflichten, die wir in der nächsten Episode dann im Detail besprechen, eintreffen, sobald NIS 2 in Deutschland umgesetzt ist. Und zwar hat sich der Richtliniengeber auf EU-Ebene jetzt eben überlegt, okay, wir müssen eine Mindestharmonisierung herbeiführen. Das heißt, wir überlassen nicht mehr den Mitgliedstaaten völlig frei zu entscheiden, wer ist wesentlich und so weiter, sondern wir haben ein einheitliches, an der Größe orientiertes Kriterium. Etwas, was wir übrigens in der Compliance-Gesetzgebung in den letzten Jahren, zum Beispiel auch bei zumindest den ersten Entwürfen der EU-Lieferkettenrichtlinie und so gesehen haben. Es wird gerne rekurriert auf diese Empfehlung aus 2003 zur Definition, was sind eigentlich kleinere und mittlere Unternehmen. Darauf nimmt der EU-Gesetzgeber gerne Bezug und das hat man auch hier gemacht. Und daher folgt aus NIS 2, dass hinsichtlich des Größenkriteriums man mindestens ein mittleres Unternehmen nach der KMU-Empfehlung sein muss. Ja? Also als kleines ist man raus, aber als mittleres ist man erfasst. Und man ist ein mittleres Unternehmen ab mindestens 50 Personen und 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Also sieht man mal, wie niedrig die Eintrittsschwelle ist. Ja? Hinzu kommen muss noch, dass es ein erfasster Sektor ist. Ja? Also, wie gesagt, ich muss erstmal überlegen, habe ich 50 Personen als Mitarbeitende und 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Dann bin ich drin.
Genau, also mehr als 10 Millionen. Ja. Weniger als 10 Millionen wäre es Kleinunternehmen.
Genau, mindestens 50 Personen, also 50 reichen die bei den 10 Millionen. 10 Millionen und 1 Cent.
Ja.
Genau. Anhand dieser Zahlen kann man sich überlegen, wie viele Unternehmen potenziell dann schon mal betroffen sind. Ja? Also das hat man, glaube ich, relativ schnell, gerade auf einem großen Markt wie dem deutschen, sodass es dann eben darauf ankommt, dass ich unter einen erfassten Sektor falle. Und das ist geregelt in den NIS-2-Richtlinien und wird auch im deutschen Umsetzungsgesetz wohl so sein, anhand Anhänge. Es gibt den Anhang 1, das sind die Sektoren mit einer hohen Kritikalität, die häufig dann auch schon unter Kritis fallen und so weiter. Und das sind Sektoren, bei denen es, glaube ich, sehr offenkundig ist, warum sie erfasst sind. Das sind zum einen Energie, also Elektrizität, Fernwärme, Erdgas, Erdöl und so weiter, Transport und Verkehr, ja, alles Mögliche, Luftverkehr, Schienenverkehr, Schifffahrt und Straßenverkehr. Das Bankwesen, wir hatten gesehen, mit DORA gibt es für den Finanzsektor Ex-Regelungen, aber auch hier Bankwesen allgemein erfasst. Finanzmärkte ebenso, das Gesundheitswesen natürlich sehr wichtig, inklusive Labore, Medizinforschung, Medizingeräte. Die Trinkwasserversorgung ist erfasst, Abwasser ist erfasst. Dann natürlich die ganzen digitalen Infrastrukturen, logisch, ja, in der Cyberresilienz, Internetknoten, DNS, wobei Root ausgenommen ist. Rechenzentren, das kann auch eine große Rolle spielen, weil eventuell, wenn große Unternehmen zentrale Rechenzentren haben, sie selbst dann, also das Rechenzentrum zumindest, NIS 2 unterfällt, selbst wenn das eigentliche Unternehmen nicht einem Sektor angehört. Also das ist nochmal so ein, kann nochmal ein Einfallstor sein, auch wenn man sich ansonsten in den Sektoren nicht wiederfindet. Dann Verwaltung von IKT-Diensten, B2B-Bereich, dann die öffentliche Verwaltung unterfällt dem und alles, was Weltraum ist. Das sind die Sektoren nach Anhang 1, also ich glaube offenkundig wichtige Netze, Infrastrukturen, gut nachvollziehbar. Noch ein bisschen spannender für die Unternehmen in der freien Wirtschaft sind dann die Sektoren nach Anhang 2, Thorsten.
Genau, da bin ich ja dann im Prinzip noch wesentlich schneller dabei. Wie gesagt, du hast es vorhin schon angesprochen, da spielt dann auch die Unternehmensgröße von den Kleinstunternehmen mal abgesehen keine Rolle. Also in dem Moment, wo ich eben diese 50 Mitarbeiter und mehr als 10 Millionen Umsatz mache, bin ich vom Anwendungsbereich erfasst und das geht sehr weit. Also das vielleicht noch ein bisschen am Rande ist so Post- und Kurierdienste, Abfallwirtschaft gehört schon dazu. Aber jetzt, wenn wir unseren Blick ein bisschen Richtung Unternehmen wenden, dann ist natürlich generell produzierende Betriebe, gerade im Bereich Chemie, Produktion, Vertrieb von Lebensmitteln sind Schwerpunkte. Und generell das verarbeitende Gewerbe sind von der Richtlinie erfasst. Also gibt es noch einige Beispiele, was bestimmte Branchen angeht. Aber im Prinzip ist das sehr, sehr weitreichend, das produzierende Gewerbe. Und dann gibt es auch da noch ein paar Sonderthemen. Anbieter digitaler Dienste, Suchmaschinen, soziale Netzwerke und der Bereich Forschung fällt in diesen Anhang 2. Und da bin ich also auch schon als kleineres Unternehmen, wie gesagt, mit diesen Schwellenwerten relativ schnell dabei.
Genau, jetzt greife ich nochmal ganz uneigennützig mein Lebensmittelbeispiel auf. Ich hatte vorhin gesagt, die Versorgung von, bisher ist der Schwellenwert für Lebensmittelunternehmen, die Versorgung von 500.000 Menschen, ja, also diese über 400.000 Tonnen Jahresproduktion. Ne? Jetzt, weil eben auch Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln ausdrücklich erfasst ist im Anhang 2, reicht es, dass ich irgendein Lebensmittel herstelle, industriell, und 50 Mitarbeitende habe und damit im Jahr mehr als 10 Millionen Euro Umsatz erwirtschafte. Und zwar also nicht in Deutschland, sondern global betrachtet.
Ja, also mit Lebensmitteln. Das ist nochmal ein schönes Beispiel, wie ich prüfen kann, ob ich jetzt dem Anwendungsbereich unterfalle. Ersten Schritt, ich gucke mal, falle ich unter Kritis? Ja. Dann sowieso, dann schaue ich mir an, zu welchem Sektor gehört mein Unternehmen und dann spielt unter Umständen die Größe des Unternehmens nochmal eine Rolle.
Genau, und wir haben ja neben den Lebensmitteln haben wir eben auch die Chemie. Da haben wir, ist ja aktuell noch ein Thema, fand ich ganz interessant, dass wegen der Verweisung auf die REACH-Verordnung wird ja gerade diskutiert, dass wenn man jetzt die aktuelle Fassung der NIS-2-Richtlinie nimmt, wird quasi auch jeder irgendwie geartete Hersteller, der einen chemischen Stoff einsetzt bei der Herstellung, auch erfasst. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Also eventuell wird da nochmal nachgesteuert. Die Idee ist ja, dass vor allem Hersteller und Importeure von chemischen Stoffen erfasst werden. Aber Unternehmen, die wirklich originär im Bereich Chemie unterwegs sind, für die gilt auch 50 Mitarbeitende, mehr als 10 Millionen Euro Umsatz, erfasst, man ist drin. Es trifft allen die volle Pflichtenlast von NIS 2. Oder nehmen wir Maschinenbau oder natürlich Fahrzeugbau. Erfasst.
Ja.
50 Mitarbeitende, mehr als 10 Millionen Euro Umsatz.
Also das hast du ja
schon, der gesamte Automotive-Bereich, das hast du ja schon, wenn du nur eine Schraube für den Automotive-Bereich herstellst, die häufig eingesetzt wird. Ja. Also ich hoffe, es kommt rüber, wie breit dieses Fangnetz ist, das mit NIS 2 aufgespannt wird. Und wie wichtig es, glaube ich, ist, sich zumindest langsam mal damit auseinanderzusetzen, das auch umzusetzen
in der Cybersicherheit. Definitiv. Du hast gerade die Sonderfälle oder klärungsbedürftigen Fragen schon angesprochen. Generell, das ist eben auch eine Voraussetzung von NIS 2, dass die Einrichtung ihre Dienstleistungen und Produkte in der EU anbietet. Auch das ist natürlich in Zeiten globaler Lieferketten ein bisschen schwieriger. Ja, also nehmen wir mal das Beispiel, Produkte werden in China produziert und es gibt in Deutschland eine Vertriebseinheit, die den Vertrieb der in China produzierten Produkte hier auf dem deutschen Markt übernimmt. Würdest du da eine Anwendung sehen?
Wenn du deine Produkte hier anbietest, wirst du im Zweifel drunter fallen. Ich glaube, es ist aber auch, es ist ja gedacht, dass es so breit angelegt ist, weil es geht ja um die Lieferkettenresilienz. Also es soll ja verhindert werden, dass diese Zulieferung wegfällt.
Ja, also ist aber, soweit ich weiß, so ein Streitfall. Ein anderer Fall wäre zum Beispiel, und da wird das Beispiel vielleicht noch ein bisschen griffiger, wenn man sagt, Produktion der Hardware beispielsweise irgendwo außerhalb der EU, bleiben wir beim China-Beispiel, und dann die Steuerungssoftware beispielsweise dann innerhalb der EU, da wird man einfach aufgrund des Gedankens der NIS-2-Richtlinie, dieser Idee der Cyber-Resilienz, wird man sicherlich zu einem Anwendungsbereich kommen.
Ja, genau. Also das gilt es eben zu beachten. Das kommt auf die Unternehmen in den entsprechenden Sektoren zu. Und es wird da, glaube ich, eben auch eine strenge Durchsetzung geben, würde ich erwarten, weil es eben um die Sicherheit, Resilienz der Lieferketten und so weiter geht. Und da hatten wir ja schon angesprochen, das trifft dann erst auf die Durchsetzung, auf die Bußgeldhöhe zu, auf den Umfang der Durchsetzungsmaßnahmen. Dann erst kommt ins Spiel, bin ich ein wesentliches oder wichtiges Unternehmen. Aber primär die Frage, welche Pflichten kommen als Unternehmen auf mich zu, die spielen, da spielt es keinen Unterschied, ob ich wesentlich oder wichtig bin, das hatten wir ja bereits erwähnt. Und
also darauf würden wir in der Tat auch den Fokus legen, weil im Endeffekt geht es ja jetzt erstmal in erster Linie darum, was müssen denn Unternehmen tun, um NIS-2-compliant zu sein, und da spielt eben diese Einordnung wesentliches, wichtiges Unternehmen, Begrifflichkeiten und so weiter eigentlich nur eine untergeordnete Rolle.
Genau.
Jetzt unterfalle ich als Unternehmen der NIS-2-Richtlinie oder den dort vorgegebenen Anforderungen. Was sind denn diese Pflichten, die ich dann erfüllen muss?
Ja, das ist schon eine kleine Vorschau auf die nächste Episode. Aber den Cliffhanger dann jetzt hier auch zu platzieren. Im Wesentlichen kann man drei Pflichten unterscheiden. Das sind Governance-Pflichten. Ja, das ist eine Frage der Verantwortlichkeit und auch verpflichtende Schulung, soweit kann man schon ins Detail gehen. Es sind die Risikomanagementmaßnahmen für Cybersicherheit. Das ist tatsächlich relativ ähnlich wie dieser Anforderungskatalog in der DSGVO, aber nur relativ. Ja. Auch da werden wir auf die Details in der nächsten Episode eingehen. Und ich habe eben Berichtspflichten, auch da eine Parallele zur DSGVO. Wenn es eben einen Vorfall gibt, in dem Fall einen erheblichen Sicherheitsvorfall, dann muss ich sehr zügig melden, innerhalb von 24 Stunden schon mal, dann 72 Stunden eine richtige Meldung abgeben und innerhalb eines Monats einen Abschlussbericht, in dem dann auch schon drin steht, was die Ursache war und so weiter. Und wir wissen aus unserer eigenen Praxis bei Cyberattacken, das ist wenig Zeit.
Das ist extrem knapp, hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Episode mit Herrn Fischer auch diskutiert. Also ein Monat, um die Ursachen und letztendlich das, was die Angreifer auf der Infrastruktur so alles angerichtet haben, zu analysieren, ist eine große Herausforderung. Also erfahrungsgemäß dauert die forensische Aufarbeitung aus unserer Erfahrung meist länger als 4 Wochen.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann glaube ich, haben wir den ersten Teil abgeschlossen, Überblick hoffentlich verschafft, was kommt da eigentlich mit NIS 2, was ist NIS 2, wen betrifft NIS 2 Und nächste Woche dann, wie gesagt, füllen wir das Pflichtenthema dann nochmal aus. Und da wird es, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr greifbar, was eigentlich zu tun ist. Und wie gewohnt werden wir auch versuchen, eben Tipps und Tricks zu geben, was als nächstes zu tun ist. Wer sich aber für das Thema generell auch interessiert, wir bieten auch entsprechend Workshops, Schulungen, Webinare, in welchem Format man auch immer das haben möchte, an, sei es jetzt für einen Verband, sei es für ein Unternehmen, also da gerne melden. Dann erklären wir das gerne auch nochmal, auch sektorspezifisch dann natürlich und im Detail und auch risikobasiert, was da kommt und ja, welche Maßnahmen man jetzt schon ergreifen kann, bevor man der Musik eben hinterherläuft.
Ganz genau. Und ich stelle fest, wir sind heute ohne Kartellrecht ausgekommen. Wie konnte das passieren, Kim?
Aber nicht ohne Datenschutz. Ne? Aber wir haben über Lebensmittel gesprochen, also ich bin ein bisschen versöhnt.
Na gut.
Aber es ist gut, als Merkposten in der nächsten Episode bringe ich es unter. Ich weiß auch schon wie.
Oh Gott.
In diesem Sinne, wer uns jetzt schon am Mittwoch vor Ostern hört, eine frohe Osterzeit. Ja, wir sind kritisch, aber vor Karfreitag, glaube ich, darf man nicht frohe Ostern. Es ist frohe Ostern, wer feiert. Alles Gute, eine schöne Woche und bis bald.
Bis bald.
Das war Rechtsanwälte und Lebenskünstler. Der Compliance-Podcast von Schulte Rechtsanwälte.